Als Ende der 1990er Jahre, ich würde sagen, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, 1998 ungefähr, 97, Joanne K. Rowlings ihren ersten Band von Harry Potter publiziert hat, da erinnere ich mich noch gut an die heißen Diskussionen, die zu diesem Anlass in den Gemeinden geführt wurden. Und es gab nicht wenige Christen, die diesen Roman und diese Geschichte um den Zauberlehrling Harry Potter sehr kritisch gesehen haben. Ich persönlich muss sagen, dass ich diese Geschichten geliebt habe und bis heute liebe. Und ich finde, es ist wirklich ein wunderbares Stück Literatur, eigentlich Jugendliteratur, die aber auch wirklich durch alle Generationen begeistern kann. Und für mich, und das ist das, was ich lese bei Harry Potter, geht es eigentlich um eine moralische Geschichte, die Themen übermittelt und behandelt, die für uns auch als Christen sehr wichtig sind. Es geht um Freundschaft, es geht um Treue und es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse. Und die Frage ist, was ist das Böse? Und ich finde, dass es Joanne K. Rowlings in unnachahmlicher Weise gelungen ist, diesem Bösen ein Gesicht zu geben, eine literarische Figur zu geben. Und ich möchte deswegen aus einem der Romane zitieren. Und zwar ist es der dritte Roman der Serie und das ist der Roman Der Gefangene aus Azkaban. Und dort hat sie eine Figur geschaffen, die nennt sie im Roman die Dementoren. Dementoren sind im Roman fiktive Geisterwesen, die einem jede Freude, jede Form von Heiterkeit aus dem Körper saugen und in einen Zustand von Dunkelheit, Kälte, Angst und Verzweiflung stürzen. Und ich möchte einen Auszug daraus lesen. Am Eingang erhellt von flackernden Flammen in Lupins Hand stand eine vermummte Gestalt, die bis zur Decke ragte. Das Gesicht war unter einer Kapuze vollständig verborgen. Harrys Blick schoss nach unten und was er da sah, ließ seinen Magen zusammenkrampfen. Eine Hand lugte unter dem Umhang hervor und es war eine glitzernde, graue, schleimige Hand wie die eines Toten, der zu lang im Wasser gelegen hatte. Doch er sah sie nur für den Bruchteil einer Sekunde. Als ob das Wesen unter dem Umhang Harrys Blick gespürt hätte, zog es die Hand rasch unter die Falten des schwarzen Umhangs zurück. Und dann holte das Kapuzenwesen, was immer es auch war, lang und tief rasselnd Atem. Als ob es versuchte, mehr als nur Luft aus seiner Umgebung zu saugen. Eine bittere Kälte legte sich über sie. Harry spürte seinen Atem in der Brust stocken. Die Kälte drang ihm unter die Haut. Sie drang in seine Brust, ins Innere seines Herzens. Harrys Augäpfel drehten sich nach innen. Er konnte nichts mehr sehen. Die Kälte ertränkte ihn in seinen Ohren, rauschte es wie von Wasser. Etwas zog ihn in die Tiefe. Das Rauschen wurde lauter. Und dann, aus weiter Ferne, hörte er Schreie, schreckliche, grauenerfüllte, flehende Schreie. Er wollte helfen, wer auch immer es war. Er versuchte, die Arme zu bewegen, doch er vermochte es nicht. Karfreitag erinnern wir uns an den Tod Jesu am Kreuz. Und die Erzählung von Jesu Sterben ist zentraler Bestandteil in allen vier Evangelien. Und eins, das Johannesevangelium, haben wir ja gerade in ausführlicher Art und Weise gehört. Heute Morgen in meiner Predigt möchte ich einen weiteren Aspekt aus diesen evangelischen Erzählung herausgreifen und möchte deswegen aus einem anderen Evangelium einen anderen Zeugen zitieren. Und ich lese aus dem Markus-Evangelium aus dem 15. Kapitel nur zwei Verse, die Verse 33 und 34. Und da heißt es, um 12 Uhr mittags wurde es im ganzen Land dunkel. Die Dunkelheit dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eloi, Eloi lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus starb einen grauenvollen Tod. Man muss dazu wissen, dass die Kreuzigung eine Form der Hinrichtung war, die nur Menschen galt, die nicht römische Bürger war. Und die Römer waren nicht zimperlich. Aber Römer dürften diese grausame Art der Hinrichtung nicht erleiden. Während des Todeskampfes, und das haben wir sehr schön gehört auch im Johannesevangelium, durchlitt Jesus neben den körperlichen Qualen auch eine zusätzliche Qual, und davon schildert uns nun Markus. Es ist der Zustand der Gottverlassenheit, der Gottesferne. Im Moment der größten körperlichen Qual wurde Jesus auch noch in tiefste seelische Not gestürzt. Die Schilderung der äußeren Begleitumstände wirkt wie ein Spiegel dieses seelischen Kampfes, und es scheint, als wären in diesem Moment dem Bösen keine Grenzen gesetzt. Markus' Schilderung im Markus-Evangelium verzahnt sich dabei mit einem Text aus dem Alten Testament, und der führt uns in die Psalmen. Und wir können im 22. Psalm Folgendes lesen. Ich lese hier aus Psalm 22 den zweiten Vers und springe dann ein bisschen in den 16. bis 19. Vers. Da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hörst du nicht, wie ich schreie? Warum bist du so fern? Und jetzt springe ich ein paar Verse in den 16. Vers. Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Staub liegen, als wäre ich schon tot. Eine Verbrecherbande hat mich umstellt. Diese Hunde lassen mir keinen Ausweg. Sie zerfetzen mir die Hände und Füße. Alle meine Rippen kann ich zählen. Sie stehen dabei und gaffen mich an. Schon losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Wir haben also in dem Bericht von Markus, im Markus-Evangelium, und das haben wir auch immer wieder im Johannes-Evangelium gehört, eine ganz klare Linie in das Alte Testament und in die Prophetien des Alten Testaments. Und hier zieht sich die Linie in die Psalmen, und damit ist es eine Linie zwischen dem König der Juden auf Golgatha und König David im Alten Testament. Doch während der Psalmist sich durch die Gottesferne kämpft und schließlich wieder Zugversicht gewinnen kann, geht Jesus in den Tod. Gottverlassenheit als Teil der Passion finden wir nicht nur bei Markus, sondern auch bei Matthäus. Lukas und Johannes weichen an dieser Stelle in ihren Berichten von den anderen beiden Evangelisten ab. Und das hat auch Gründe, denn schon sehr früh hat es über diesen Teil der Passion Diskussionen auch unter den Theologen gegeben. Und sie haben gesagt, ist das kein Widerspruch? Wenn wir von Jesus als Gottes Sohn sprechen, ja, als Gott selber, der auf diese Welt gekommen ist und der trotzdem Gottes Ferne und Gottverlassenheit selber an sich verspüren kann? Ich finde es wichtig und es führt uns noch tiefer ins Passionsgeschehen hinein, denn wir merken genau an dieser Stelle und an diesem seelischen Ereignis, an dieser seelischen Folter, dass Jesus hier wirklich am Kreuz zutiefst und ganz Mensch geworden ist. Körperlichen Leiden und die seelischen Qualen, die er erlitten hat, die haben hier keine Nahrung mehr für fromme Floskeln oder für irgendwelche Frömmeleien. Das ist brutale Wirklichkeit. Und die Zeugen unter dem Kreuz reagieren angesichts des Todeskampfes mit Spott und Zynismus. Das können wir dann im 32. Vers lesen. Jesus soll ein Wunder tun, um sich hier als der Messias zu erweisen. Und man spottet weiter, soll er doch vom Kreuz einfach heruntersteigen. Doch das hat er nicht getan. Und mit diesen Spöttern erkennen wir viele Menschen auch, denen Gott damals, heute völlig gleichgültig ist. Interessant ist aber, dass gerade in Grenzsituationen, in denen wir unsere Selbstsicherheit erschüttern sehen, in denen wir selber keine Antworten wissen, da wird Gott plötzlich vor die Anklagebank gezerrt. Und es wird öffentlich gefragt, wo warst du, Gott? Warum warst du nicht da? Warum hast du kein Wunder getan? Warum hast du all das geschehen lassen? Ich komme zum Schluss. Bei Harry Potter, das hatte ich zitiert, haben wir die Figur der Dementoren kennengelernt, die für das ganz Böse, für die Dunkelheit, für tiefste Not stehen. Und ich finde, diese Beschreibung schildert das Gefühl gut, wenn Menschen mit dem Bösen, mit dem Grauen konfrontiert werden. Für mich schwingt damit auch der Zustand der Gottverlorenheit mit. Häufig scheinen die Dementoren dieser Welt die Macht an sich zu reißen, scheinen Oberhand zu bekommen über das Geschehen dieser Welt. Dann regieren Hass und Zerstörung. Diese Welt erscheint uns als eine Welt ohne Hoffnung, ohne Liebe, ohne Zuversicht. Und dann wird diese Welt unerträglich, dunkel und lebensfeindlich und aus biblischer Sicht schöpfungsfeindlich. Denn das ist alles das Gegenteil von dem, was Gott gemeint hat. Jesus hat vor dieser Dunkelheit keinen Bogen gemacht. Er hat nicht weggeschaut. Er hat mit dieser grausamen Welt am Kreuz gerungen, bis in den Tod. Dazu möchte ich den Theologen Richard Rohr zitieren, der Folgendes gesagt hat. Jesus lädt uns ein, nicht an der Macht, sondern an der Ohnmacht der Welt teilzunehmen. Das ist für uns Christen der absolut notwendige Ausgangspunkt. Die Logik dieser Welt wird das nie begreifen. Und wenn wir heute fragen, wo warst du, Gott, auf Golgatha? Dann wird er uns antworten, am Kreuz. Amen.